willkommen zum Querdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegert und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Querdenken eben. Hallo ihr Lieben. Endlich ist es Zeit für Folge Nummer 5 vom Querdenken-Podcast und ich freue mich immer noch total, euch meinen Gast von dieser Woche vorstellen zu können. Das war für mich tatsächlich so eine kleine Wundertüte, im positiven Sinn. Ich habe mich mit AJ nämlich eigentlich vor allem wegen seinem Projekt, über das wir dann jetzt auch gleich reden werden, in Kontakt gesetzt. Und dann stellte sich erst im Nachhinein heraus, dass sich da noch ganz viele andere spannende Themen ergeben könnten in dem Gespräch. Und ja, genauso ist es dann irgendwie auch geworden. Ich fand es total spannend und bin echt froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben und bin auch sehr gespannt darauf, von euch zu hören, was ihr da so zu denkt. Ich habe mit AJ zunächst einmal über das geredet, weswegen ich ihn eigentlich auch eingeladen hatte, über das Trans Health Kit Projekt, was das eigentlich ist, warum das nötig ist und wie man ihm dabei vielleicht helfen kann. Im zweiten Teil der Folge geht es dann aber tatsächlich ein bisschen persönlicher weiter und ich spreche mit ihm über Intergeschlechtlichkeit und was das in seinem Fall eigentlich für Auswirkungen auf seinen Alltag und sein Leben hat. Tatsächlich möchte ich in dem Zusammenhang diesmal auch zum ersten Mal sowas wie ein Content Warning aussprechen. Wir sprechen direkt am Anfang der Folge ganz kurz über Suizid. Später geht es aber nochmal ausführlicher um Depressionen, psychische Gesundheit und vor allem auch Diskriminierung im Gesundheitswesen und am Arbeitsplatz. Passt auf euch auf beim Hören der Episode oder lasst es vielleicht dann auch einfach weg, wenn das für euch gerade zu viel ist. Diese Folge ist jetzt schon einen Tag zu spät dran. Bei mir geht gerade alles unglaublich durcheinander, weil ich gerade noch ganz viel beschäftigt bin mit der Hashtag TeachOut-Kampagne, mit der wir gerade auf den sozialen Medien ein bisschen mehr Sichtbarkeit für queere Personen und queere Inhalte im Bildungswesen schaffen wollen. Also wer da noch nichts drüber weiß, wir haben seit neuestem noch einmal eine Website, ansonsten findet man uns unter TeachOut-Sichtbarkeit auch auf Instagram. Aber ja, so eine Social-Media-Kampagne, in die man irgendwie relativ spontan reingerutscht ist, frisst dann irgendwie mehr Zeit, als ich erwartet habe. Und dadurch ist, was Podcast und alles mögliche andere anging, gerade alles in Verzug geraten. Deswegen diese Folge ein bisschen spät und ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt sinnvoll mache, weil ich dachte, ein paar Hinweise zur Folge wären ganz sinnvoll, beziehungsweise AJ sind im Nachhinein auch noch ein paar Sachen eingefallen, vor allem zum Projekt, die er im Gespräch nicht so eindeutig gesagt hat. Und aus pragmatischen Gründen habe ich mich jetzt dafür entschieden, da nicht zu versuchen, das an die entsprechenden Stellen im Gespräch einzubauen, sondern jetzt einfach im Vorhinein einen kleinen Infoblog nochmal zu machen und dann im Nachhinein nach der Folge nochmal. Das, was ich vor allem vorher noch loswerden möchte, ist für alle Personen, die sich noch nicht so viel mit Intergeschlechtlichkeit auseinandergesetzt haben. Was ist das eigentlich? Ich orientiere mich dabei an queerlexikon.net, eine ganz tolle Ressource für alles, was man jemals wissen wollen würde zum Thema Queersein. Und zwar sind intergeschlechtliche Menschen Personen, deren körperliches Geschlecht, also zum Beispiel ihre Genitalien, ihre Chromosomen oder ihre Hormone, nicht der medizinischen Norm von eindeutig männlichen oder weiblichen Körpern zugeordnet werden können. Wenn es darum geht, wie viele intergeschlechtliche Menschen es gibt, gehen die Zahlen ganz arg auseinander, je nachdem, was man da so alles mit reinzählt. Die niedrigsten Zahlen gehen von 0,2% der Bevölkerung aus. Das geht allerdings hoch bis zu 2%, wenn man wirklich alle ungefähr 3000 Formen reinzählt, die da potenziell reinzählen könnten. Also Intergeschlechtlichkeit ist ein unglaublich vielseitiges Thema und ich habe mit AJ tatsächlich ganz bewusst nicht darüber gesprochen, was er eigentlich für eine spezifische Form davon hat und wie sich das bei ihm auf den Körperbau etc. auswirkt, weil ich einfach der Meinung bin, dass es für mich keinerlei Bedeutung hat. Und ich es viel wichtiger fand, mit ihm darüber zu sprechen, wie sich seine Erfahrungen als intergeschlechtliche Person eigentlich auf seinen Alltag auswirken. Bis heute wird bei den meisten intergeschlechtlichen Menschen ihr Geschlecht, wenn es bei der Geburt uneindeutig war, einem der beiden binären Geschlechter, also männlich oder weiblich, angeglichen, meistens dem weiblichen, weil es operativ die einfachere Variante ist tatsächlich. Und was für ganz viele intergeschlechtliche Menschen tatsächlich langwierige gesundheitliche Einschränkungen und psychische Probleme bedeuten kann, weswegen das tatsächlich eines der großen Themen ist, für das sich intergeschlechtliche Menschen einsetzen, ihre körperliche Selbstbestimmung bewahren zu können. Hier haben wir tatsächlich mal eine etwas andere Geschichte, was ich persönlich super spannend fand. Und genau, ich glaube, das ist tatsächlich auch schon alles, was ich noch loswerden wollte, bevor es losgehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, passt unter Umständen auf euch auf und vielleicht lernt ihr ja ein bisschen was. Herzlich willkommen zum Queerdenken-Podcast. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist?
Gerne. Also, ich heiße AJ. Ich bin 21 Jahre alt und habe 2016 das Trans Health Kit ins Leben gerufen.
Ja, cool. Genau deswegen bist du jetzt auch hier, weil ich das tatsächlich auch auf Instagram gesehen habe und total spannend fand, einfach wie man auf die Idee kommt, das zu machen, wo das herkommt und wie das überhaupt alles so funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre spannend, da mal drüber zu reden. Magst du erst mal ein bisschen erzählen, was das Trans Health Kit Projekt überhaupt ist?
Also das Projekt kümmert sich hauptsächlich um trans- und nicht-binäre Menschen allgemein, also vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter, die halt keine Unterstützung der Familie kriegen und oder nicht die finanziellen Mittel haben, um sich beispielsweise Hilfsmittel zu kaufen. Und das Projekt bietet dann halt für die Person verschiedene Hilfsmittel an oder auch normale Sachen wie Kleidung. Und gleichzeitig aber auch teilweise Beratung, beispielsweise bei der Therapeutensuche oder bei der Suche nach Ärzten oder auch, wenn es um Anträge oder auch um die Personenstandsänderung und Vornamensänderung geht.
Das ist ein total breites Spektrum ja an Sachen, die du da irgendwie anbietest. Du machst es alleine, was ich total krass finde. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
So gesehen hat es 2014 angefangen. Ich war damals selber relativ viel im Internet unterwegs, auf verschiedenen Blogs und so weiter und auch halt im Bereich LGBT und bin dann leider mit einem nicht so schönen Thema konfrontiert worden. Und zwar habe ich damals mitbekommen, dass sich ein Transmädchen das Leben genommen hat und hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen, von wegen, dass sie hofft, dass ihr Tod irgendwas Positives bewirkt hat. Und ich hatte damals selber auch Probleme, unter anderem mit dem Schwulsein und auch mit dem Thema intergeschlechtlich und hatte wiederum auch einen Kumpel, der selber trans war und auch keine Unterstützung von seiner Familie damals bekommen hat und habe mich dann halt gefragt, ob man da nicht irgendwas allgemein machen kann, um solche Menschen zu unterstützen, die halt auch noch relativ jung sind und halt keine Hilfe wirklich bekommen. Und Beratungsstellen gibt es genug, jetzt nicht unbedingt, je nachdem, aber es gibt das Angebot von Beratungsstellen eben. Das heißt, ich dachte mir, in dem Bereich braucht es jetzt nicht noch mehr. Aber bin dann halt auch dazu gekommen, dass Hilfsmittel, also beispielsweise Binder, relativ teuer sind und viele Jugendliche halt auch überhaupt gar kein Bankkonto oder Ähnliches besitzen, um überhaupt die Option zu haben, sich sowas zu kaufen. Und bin dann dazu gekommen, dass ich herausgefunden habe, dass es solche Projekte in beispielsweise USA gibt und dachte dann, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Option, so ein Projekt auch im deutschsprachigen Raum zu machen.
Da sind gerade bei mir ganz viele Anschlussfragen, deswegen bin ich gerade am Überlegen, welche ich zuerst stelle. Vielleicht fangen wir erstmal an mit, was sind das überhaupt für Hilfsmittel und was handelt es sich da? Also du hast jetzt gerade schon Binder gesagt, aber da in diesen Kits, die du da anbietest, sind ja auch noch ganz viele andere Sachen drin. Von was reden wir da eigentlich, wenn wir sagen, Transmenschen haben bestimmten Bedarf an Hilfsmitteln, um gesellschaftlich zu transitionieren in ihr Geschlecht? Was bietest du hauptsächlich an?
Also mittlerweile hat das Projekt ganz viele Sachen, die angeboten werden. Hauptsächlich werden Sachen angefragt wie Binderpacke und Silikonbrüste. Binder in dem Fall sind, ich sag immer, es sind T-Shirts, mehr oder weniger, die halt aus einem engeren Material sind, die halt dafür da sind, dass die Oberweite abgebunden wird, aber halt auf einer gesunden Art und Weise. Mhm. Sprich, du hast ja jetzt keine gesundheitlichen Schäden, die du davonträgst, weil es gibt beispielsweise auch Binder, die preiswert verkauft werden im Internet, aber halt gesundheitsschädlich sind, weil diese halt aus einem falschen Material sind.
Inwieweit gesundheitsschädlich? Sorry, dass ich danach frage.
Alles gut. Also je nachdem, welches von Binder es genau ist, wenn du, also hauptsächlich ist die Größe halt nochmal kleiner, weil es Asia-Größen sind.
Ah, okay.
Der Stoff gibt nicht nach. Sprich, wenn du den Binder über einen längeren Zeitraum trägst, was man natürlich sinnvollerweise mit dem Binder macht, irgendwann fängt die Haut halt an, dass die gereizt wird. Mhm. Die Rippen können beschädigt werden, dadurch können irgendwann die inneren Organe beschädigt werden. Also es gibt kleinere Oberweiten, da ist das nicht so schlimm, weil jeder hat ja einen anderen Körperbau. Da sage ich dann immer so, bei XS und so weiter, da sind solche auch in einem gewissen Maße okay. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, der bei den normalen Bindern, die ich anbiete, eine Bindergröße von 3XL braucht, dann ist das nichts mehr, wo ich das irgendwie unterstützen könnte, so einen Binder zu empfehlen.
Mhm. Binder gibt's. Was gibt's noch?
Packer. Packer sind, ich sag mal, Penisprothesen. Mhm. Und zwar ist es Silikon in Penisform eben dafür da, dass du so gesehen eine natürliche Beule in der Hose hast und halt auch selber für dich, dass du dich wohler fühlst. Mhm. Und die Packer gibt's beispielsweise in verschiedenen Arten mit anderen Funktionen. Es gibt halt normale Packer, die du einfach zum Packen nimmst, damit du eine natürliche Beule hast. Es gibt welche, mit denen kannst du pinkeln und welche, mit denen kannst du Sex haben.
Krass.
Und was halt oft auch angefragt wird, sind Silikonbrüste, sprich Silikon in Form von Brüsten.
Also im Prinzip alles, was das äußere Bild erstmal mehr angleicht an das, was wir als einen weiblichen und männlichen Körper jeweils wahrnehmen.
Genau.
Das sind also im Endeffekt so die Sachen, die am meisten angefragt werden.
Ja, es gibt nebenbei natürlich noch so, ich sag mal, kleine Sachen, die du halt brauchst. Beispielsweise brauchst du, um einen Packer zu tragen, brauchst du entweder eine Pouch, einen Harness oder eine Packing-Boxer. Mhm. Und das Gleiche gilt halt auch für Silikonbrüste, da brauchst du teilweise passende BHs für. Mhm. Und ansonsten bietet das Projekt halt auch normale Sachen an, wie Kleidung oder Make-up. Wiederum sind das eben gebrauchte Sachen, die gespendet worden sind. Mhm. Weil ich halt so im Hinterkopf hatte, erstens auch nicht jeder hat Geld für Kleidung, die er sich neu kaufen kann. Und bei vielen ist es so, die Eltern kommen mit einkaufen, die Eltern sagen, hier, geh doch in die Mädchenabteilung oder geh in die Jungenabteilung. Sprich, du kriegst Kleidung, die du eigentlich gar nicht tragen möchtest.
Ja.
Und deswegen finde ich es immer ganz gut, halt auch, dass Kleidung angeboten wird, auch weil beim Projekt, ich lade einfach die Kleidung hoch und ich sage jetzt nicht, das ist Mädchen oder das ist Jungkleidung. Sprich, jeder kann sich das aussuchen, was er haben möchte.
Ja. Wo kriegst du die Hilfsmittel dann her? Wo beziehst du die her? Und sind die dann quasi bei dir in irgendeiner Form günstiger oder bezuschusst, wenn du die weitergibst? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil es geht ja schon auch irgendwie darum, das Ganze auch finanziell irgendwie besser möglich zu machen, oder?
Ja, also ich arbeite mit verschiedenen Shops zusammen. Mhm. Und diese geben dem Projekt einen bestimmten Rabatt auf verschiedene Hilfsmittel, die gebraucht werden. Und dadurch biete ich die Hilfsmittel preiswerter an. Und teilweise gibt es auch, dass bestimmte Shops, die ich angefragt habe, dass die einmalig gewisse Sachen spenden. Sprich, diese kann ich dann kostenlos weitergeben.
Das ist natürlich auch
Und
super. Ich finde das halt total spannend, weil ich glaube, eine der Sachen, die vielen Menschen ja gar nicht so bewusst ist, die nicht selber trans sind, ist, wie teuer einfach es auch ist, ganz unabhängig von irgendwelchen Kosmetikbehandlungen vielleicht oder Operationen, die gewünscht werden, einfach sich eine neue Garderobe komplett anzuschaffen. Und eben solche Hilfsmittel. Also das ist ja gerade, wenn man das als jugendliche Person, wo man noch kein eigenes Einkommen hat, für sich bemerkt, fast unmöglich ist, ohne Unterstützung der Eltern in irgendeiner Form zu bewältigen, dann das für sich eine Garderobe und so aufzubauen, die einem selbst entspricht irgendwie. Von daher finde ich das eine, also insgesamt finde ich diese Art von Projekten halt eine unglaublich gute Idee und vor allem auch, dass es eben auch Kleidung gibt, weil ich meine, das sind ja eben nicht nur die Hilfsmittel, sondern es ist auch die Kleidung allgemein, die dann vielleicht einfach nicht mehr passt. Wie funktioniert das dann mit dem Verteilen der ganzen Sachen? Du stellst das momentan auf Facebook, ne? Und dann kann man dich anschreiben und du schickst es den Leuten zu, oder?
genau, also bei den Kleidungsstücken und bei dem Make-up, also alles, was kostenlos weitergegeben wird von mir, lade ich hauptsächlich auf die Facebook-Seite hoch, teilweise auch auf die Webseite, wenn ich da dann hinterherkomme. Und bei den Hilfsmitteln ist das so, die habe ich auf der normalen Webseite vom Projekt hinterlegt, wo du aber auch nur Zugriff drauf hast, wenn du tatsächlich Hilfe vom Projekt
Ja.
kriegst, also wo ich gesagt habe, ich helfe dir so gesehen, weil wenn wir jetzt nicht Corona hätten, müsste man ein Formular ausfüllen, wo ich erstmal Sachen abfrage, wie aktuell die Situation ist, ob die Person halt wirklich die Hilfe braucht, wo sie sagt, die braucht sie. Weil ich hatte zum Beginn des Projektes tatsächlich Leute, die gesagt haben, hey, ich bin in einer ganz schlechten Situation, ich brauche unbedingt einen Binder. Und 2 Wochen später habe ich gesehen, die Person verkauft den Binder, die sie von mir kostenlos bekommen hat, auf Facebook weiter.
Okay, krass. Und wie verifizierst du das dann mittlerweile? Also ich meine, im Endeffekt kann
Also
man es ja gar nicht richtig verifizieren, oder?
eben, also ich habe ein relativ langes Formular, wo auch viele Fragen drin stehen. Und ich gehe einfach davon aus, eine Person, die jetzt irgendwas abgreifen will, die hat keine Zeit, sich da 30 Minuten hinzusetzen und ihre Geschichte da auszudenken. Und sagt eventuell auch widersprüchliche Sachen, was ich des Öfteren noch hatte, wo ich dann gesagt habe, du, irgendwas stimmt bei deiner ganzen Geschichte gerade nicht. Ich glaube, ich kann dir da nicht helfen.
Okay. Das Ganze ist ja jetzt so organisiert, dass du das alleine machst. Machst du, also was machst du sonst eigentlich so, außer dem Projekt? So, wie funktioniert das mit deinem Alltag? Weil das klingt ja schon nach einer ganz schön aufwendigen Sache.
Also damals, als ich das Projekt angefangen habe, das war 2016, da habe ich tatsächlich noch meinen Schulabschluss nebenbei gemacht und habe
Krass.
dann immer so verteilt, dass ich mein Projekt am Wochenende mache und nicht, wo ich Schule habe. Und ja, nach meinem Schulabschluss war dann das Projekt halt so hauptsächlich das, womit ich meinen Alltag tatsächlich verbringe.
Krass.
Und mittlerweile, ja, also ich habe meine festen Zeiten, wo ich erreichbar fürs Projekt bin, und die anderen Zeiten teile ich mir meistens so ein, dass ich alles mache, was so hinter dem Projekt passiert, beispielsweise Pakete fertig machen oder die Sachen halt einfach sortieren, die gerade als Spenden angekommen sind. Weil ich persönlich erwerbsunfähig bin, sprich, ich habe keinen Job oder ähnliches, was ich irgendwie sonst in meinem Alltag hätte.
Könntest du dir das vorstellen, das irgendwann auch mal so aufzuziehen, dass du damit tatsächlich auch selber Geld verdienst? Weil, also ich persönlich finde das eine total krasse Sache, das halt komplett ehrenamtlich zu machen und vor allem denke ich halt auch immer, wir leben ja in einer kapitalistischen Welt, in der Wert von einer Sache immer noch unglaublich daran bemessen wird, dass man damit irgendwie auch Geld verdient. Ist das was, was für dich irgendwie in der Zukunft in Frage kommt, dass über einen Verein, also über einen Verein verdient man natürlich auch nie wirklich Geld damit, aber das, das in irgendeiner Form kommerziell tatsächlich zu machen?
Die Frage habe ich tatsächlich schon des Öfteren bekommen und meine Antwort ist immer nein.
Okay, krass.
Weil ich mache das Projekt eben aus dem Sinn heraus, weil ich möchte Menschen helfen, ohne dass ich irgendwas geldlich davon zurückkriege, weil ich will Menschen helfen, ich brauche dafür kein Geld und ich mache das halt alles so, wie ich es für richtig halte und ja, es reicht mir halt so in dem Sinn. Für mich ist es halt einfach ein Hobby, was relativ groß mittlerweile ist, aber ist halt so und ich mache es ja auch gerne.
Ja. Wo hast du die ganzen Infos dafür im Endeffekt hergekriegt? Wie informierst du dich darüber, über die Themen, um dann zu gucken, was für dich auch relevant ist, was für deine Zielgruppe relevant ist? Also woher weißt du überhaupt, was Menschen brauchen?
Wie ich ja meinte, ich hatte damals, bevor ich das Projekt davon hatte, mich allgemein mit LGBT-Themen auseinandergesetzt, eben auch von meiner persönlichen Situation aus. Und da ich selber intergeschlechtlich bin, kam ich selber auch schon ja damit, dass ich mich selber mit Hilfsmitteln auch auseinandersetzen musste oder wollte.
Okay.
Und habe dann allgemein, weil ich bin jemand, der wie sagt man das? Ich beschäftige mich gerne mit irgendeinem Hauptthema sehr lange und möchte dann alles Mögliche dazu wissen. Und das war jetzt bei dem Thema so. Und dann habe ich das halt mit dem Projekt immer weiter ja, vergrößert und habe mir immer so meine Infos irgendwo hergenommen und frage auch beim Projekt oft, ob die Leute irgendwelche Sachen gerne anders haben wollten, ob die irgendwelche Verbesserungen haben möchten, ob denen irgendwas stört. Und schaue dann halt immer, wie ich irgendwie, ich sag mal, das Projekt allgemein verbessern kann oder irgendwie den Leuten weiter entgegenkommen kann, wenn irgendwelche anderen Sachen gewünscht sind.
Wie sind die Rückmeldungen bis jetzt so? Ich meine, machst du also ja auch schon echt eine Weile.
Ja, also mittlerweile ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass das Projekt so, ich würde jetzt tatsächlich sagen, so an die Grenzen gestoßen ist, was ich so als alleine private Person machen kann und möchte. Und habe jetzt auch so die Produktpalette, sage ich mal, beim Projekt, wo ich auch zufrieden bin mit. Und dadurch, dass ich jetzt dieses Jahr wieder angefangen habe, vermehrt Kleidung und Make-up-Spenden zu erhalten, dass die Leute so tatsächlich zufrieden sind, was das Projektangebot angeht.
Was mich tatsächlich auch interessieren würde, ist, du hast gesagt, du machst auch Beratung. Zum einen, was werden da so für Themen angefragt? Und zum anderen ist für mich halt auch die Frage, wenn du das als Privatperson ja im Prinzip anbietest, ist das ja auch immer so eine Sache mit in einer Beratungsstelle, sind die Leute ja in irgendeiner Form beruflich qualifiziert dafür oder potenziell eben auch rechtlich abgesichert, was sowas angeht. Wie gehst du damit um, dass du das natürlich irgendwie nicht bieten kannst?
Also auf Website steht halt auch, dass das Projekt privat ist und hauptsächlich nur ein Hobby ist und ich das alles so aus meiner Erfahrung heraus mache. Und ich kann den Leuten halt nur anbieten, aus meinem Erlebten Tipps zu geben oder Empfehlungen, wie man sich eventuell outet, wie man eventuell damit umgeht, wenn die Familie eben einen nicht unterstützt und wo man sich eben gegebenenfalls weitere Hilfe sucht, sprich dann auch auf gewisse Beratungsstellen in der Nähe verweist oder auf Therapeuten oder Psychiater oder Kliniken, wo ich halt auch schon von anderen positive Rückmeldungen bekommen habe.
Also im Endeffekt sowas wie eine Art Erfahrungsaustausch.
Ja.
Okay, wie wird das so angenommen? Wie wird das genutzt? Also wird es viel genutzt oder kommen die Leute wirklich hauptsächlich zu dir wegen Hilfsmitteln und so?
Also hauptsächlich wegen den Hilfsmitteln. Ich habe aber öfter Leute, die direkt in der ersten Nachricht an mich schreiben, du, keine Ahnung, ich bin 14, ich habe mich versucht, bei meinen Eltern zu outen, aber die ignorieren das komplett. Und was soll ich jetzt am besten machen? Und dann schreibe ich natürlich auch, ja, Optionen, dass man eventuell wirklich das Gespräch sucht oder wenn man im Gespräch eventuell sich nicht so selbstbewusst fühlt, dass man eventuell einen Brief an die Eltern schreibt. Dass man schaut, dass man darüber halt mit den Eltern in Kontakt kommt.
Sind es dann auch wirklich hauptsächlich Jugendliche, die sich an dich wenden oder ist das eher gemischt?
Ich würde sagen, mittlerweile ist es gemischt. Am Anfang waren es hauptsächlich, ja, Leute bis 25. Aber mittlerweile habe ich wirklich Leute vom jüngsten Alter bis irgendwo Mitte 60, die sich ans
Krass.
Projekt wenden.
Und du machst das ja auch quasi weltweit, ne? Aber wie kommen Leute auf eine Seite in Deutschland, die nicht aus Deutschland kommen oder zumindest Österreich und der Schweiz?
Ich habe einen Ableger von einer deutschen Website, die tatsächlich in Englisch ist.
Okay.
Und da ich halt auch mit Shops zusammenarbeite, die halt teilweise auch nicht mal aus der EU kommen, dass die teilweise das Projekt weiterempfehlen, sodass die Leute sich dann an mich wenden.
Krass. Mit was für Shops arbeitest du da so zusammen?
Hauptsächlich mit Shops, die selber Hilfsmittel herstellen oder diese weiterverkaufen. In Deutschland ist es ein Shop. Und Gott, ich glaube, im Ausland sind es mittlerweile drei oder vier. Es ändert sich, sage ich auch mal, von Jahr zu Jahr, wo die Zusammenarbeit bestehen bleibt oder nicht, weil
Ja.
bei manchen ist es beispielsweise auch einfach nur eine einmalige Spende oder ein einmaliger Rabattcode, der einen Monat oder so lang gültig ist oder für eine Bestellung gültig ist. Und bei manchen ist es halt eine jahrelange Zusammenarbeit. Also mit dem Shop in Deutschland, mit dem arbeite ich, glaube ich, tatsächlich, seit ich das Projekt ins Leben gerufen habe, zusammen.
Krass. Wie bist du das angegangen? Hast du die einfach angeschrieben, gesagt, hier, ich möchte das machen, können wir da irgendwie eine Kooperation aufmachen? So.
Ja, also so in etwa. Ich habe damals, das erste, was ich gemacht habe, als ich mich dazu entschieden habe, das Projekt ins Leben zu rufen, war die Facebook-Seite zu gründen und dann in verschiedenen Facebook-Gruppen zu teilen. Und ich glaube, nach 2 Monaten hatte ich dann die erste Person, die sich ans Projekt gewandt hatte. Und irgendwann wurde das, ich glaube, irgendwo geteilt und auf einmal haben sich ganz viele Menschen gemeldet,
Okay.
wo ich im Hinterkopf eigentlich das Projekt schon wieder aufgegeben hatte, weil ich dachte, hat ja sowieso kein Interesse.
Krass.
Und als ich dann gemerkt habe, irgendwie muss ich das Projekt jetzt auch vergrößern, weil die Leute werden mehr und so mit dem, was ich im Hinterkopf hatte, das wird so nichts. Und habe dann tatsächlich einfach eine E-Mail geschrieben, so, hey, ich mache hier das Projekt, ich hätte gerne Unterstützung, wollt ihr vielleicht in irgendeiner Art und Weise das Projekt unterstützen?
In was für einer Größenordnung kann ich mir das jetzt im Moment vorstellen? So, wie viele Anfragen kriegst du ungefähr?
Letztes Jahr tatsächlich mehr Anfragen als die Jahre davor, weil ich letztes Jahr mich dazu entschieden habe, durch die aktuelle Corona-Situation das Projekt für jeden zu öffnen, sprich klar immer noch mit dem Schwerpunkt Menschen, die halt sonst anders keine Hilfe kriegen, aber eben nicht mehr mit diesem ausführlichen Kontrollieren im Formular. Und deswegen, ich glaube, letztes Jahr habe ich im, ich glaube, ich habe um über 100 Leute letztes Jahr geholfen, oder wenn nicht sogar 200 Leute. Ich müsste tatsächlich nachgucken. Das
Ja.
Gute ist nämlich, ich kam von Anfang an auf die Idee, für jedes Heft, was ich rausgebe, das dann mit einer Nummer zu beschriften. Sprich, die erste Person, die sich damals gewendet hat, war die Nummer 1. Und jetzt bin ich aktuell bei 475 Leuten.
Oha.
Und ich würde sagen, aktuell ist es so, ich glaube, im Durchschnitt melden sich so um die 10 bis 15 Leute in der Woche teilweise. Und
Okay.
es ist aber nicht so, dass jeder, der sich meldet, auch ein Helfkrieg kriegt, weil ich habe es tatsächlich öfter, dass Leute sich melden und da kommt dann erstmal wochenlang keine Rückmeldung.
Ah, okay.
Oder auch, dass Leute dann sagen, ich habe anderswo Hilfe bekommen durch beispielsweise einen Freund, der gerade seinen Binder abgegeben hat. Oder dass Leute eventuell eine falsche Vorstellung vom Projekt hatten, so nach dem Motto, hier gibt's alles kostenlos. Und
Okay.
ich dann immer nur so, ich würde gerne, aber das lässt sich nicht, das kannst du
Ja,
nicht verwirklichen.
klar. Was macht dir am meisten Spaß daran?
Alles. Ja, also keine Ahnung, ich mag mehr oder weniger den Austausch mit Leuten zu erfahren. Ich sag mal, von den Leuten, die sich erst mit 40 oder 50 outen, so die Lebensgeschichte ein bisschen zu erfahren. Oder allgemein auch mit den Jüngeren, so, ich sag mal, ein bisschen so Erfahrung weiterzugeben. So, und wo du dann halt, ich sag mal, ich schlag jetzt jemandem vor, versuch's doch mal, wenn du dich noch nicht geoutet hast, dass du einen Brief schreibst, wo du alles klärst, auch mit deinen Gefühlen an deine Eltern. Und dann 2 Wochen später oder so kriege ich dann die Nachricht, du, ich habe den Ratschlag befolgt und es hat geklappt und wir schauen jetzt, dass ich in Therapie komme und so weiter. Da freut man sich natürlich und es macht natürlich auch Spaß.
Das glaube ich ja.
Und ansonsten, was mir viele auch nicht glauben, ich habe tatsächlich Spaß daran, die Sachen zu sortieren. und einzuordnen, weil ich habe ein ganzes System dahinter. Ich habe jetzt mittlerweile, vorher hatte ich immer Kartons genommen, mittlerweile habe ich Stoffboxen. Da mache ich immer einen Buchstaben und eine Zahl drauf, schreibe mir das auf eine Google-Tabelle und schreibe dann da drunter, was alles drin ist, damit ich weiß, wo ich wo suchen muss.
Also voll gut, dass das quasi dann auch ein Teil ist des Ganzen, der dir trotzdem auch Spaß macht, weil da kann man sich ja schon vorstellen, dass das für viele Leute auch eher anstrengend ist. Also es ist super leicht zu sagen, oh, es ist ein tolles Gefühl, wenn man dann zurückgemeldet kriegt, oh, das hat mir total geholfen. Aber die ganze administrative Seite dahinter ist ja eben einfach auch da und unglaublich viel Arbeit.
Ich habe auch oft Leute, die gehen halt davon aus, ich schreibe halt mit denen und da passiert im Hintergrund nicht viel, ne? Weil ich muss den Leuten dann auch erklären, du, es gibt eine bestimmte Wartezeit, bis du dein Paket bekommst. Einfach, weil sich so viele Leute melden. Und ich bestelle ja bei den verschiedenen Shops erstmal, dass ich sage, ich brauche aktuell 10 Binder in Größe XYZ. Und bis die Bestellung aus dem Ausland erstmal bei mir ist, braucht teilweise schon mal 2 Wochen, je nachdem, wie schnell der Zoll ist, wenn es aus dem Urausland kommt.
Ja.
Und ich sag mal, ich verbringe mehr Zeit wirklich hinter dem Projekt, ob es nur mit Bestellung aufgeben ist, mit Sachen schreiben, damit ich einen Überblick habe, wer jetzt was kriegt oder die Pakete auch fertig machen, als dass ich wirklich mit den Leuten Kontakt habe.
Ja, was mir dabei gerade noch einfällt, wie stellst du das sicher bei den Jugendlichen, wo eben die Eltern nichts davon mitkriegen sollen, dass das an die kommt?
Es gibt immer so verschiedene, also es gibt welche, die wissen, die Eltern reagieren nicht gut darauf, wenn sie sich outen. Sprich, die Person kann das Paket schon mal nicht persönlich kriegen, weil die Eltern würden das Paket beispielsweise aufmachen oder der Jugendliche würde Ärger kriegen. Und da frage ich dann, das sind so bei unter 18-Jährigen immer so die ersten Fragen. Einmal, ob es Probleme gibt, ob die problemlos das empfangen können und ob es Ärger gibt, wenn die Eltern eventuell mitkriegen, dass die Person jetzt einen Binder hat. Und dann schaue ich erstens, wenn die Person das nicht erhalten kann, ob es eventuell einen Paketshop in der Nähe gibt. Oder ob eventuell auch die Person schon bei Freunden oder Verwandten geoutet ist und das positiv angenommen wird, dass man das dann einfach an diese Person dann schickt.
Ja.
Und es gibt aber tatsächlich auch Leute, wo es dann heißt, dass sie davon ausgehen, dass wenn die Eltern das Hilfsmittel sehen, dass die dann so darauf reagieren werden, dass der Jugendliche Ärger kriegt und dass das Hilfsmittel tatsächlich weggeschmissen wird. Und dann sage ich meistens auch, wenn die fest davon überzeugt sind, dass das dann weggeschmissen wird und dass sie es nicht behalten dürfen, dann sage ich meistens, so leid es mir tut, aber ich glaube nicht, dass es dir viel bringt, wenn du Hilfe vom Projekt jetzt kriegst. Weil ich möchte nicht, dass der Jugendliche Ärger kriegt, weil du weißt immer nicht, wie genau die Eltern drauf sind, weil es ist halt nicht immer eine gute Situation, in der die Jugendlichen leben. Und es ist halt tatsächlich nicht sinnvoll, wenn so ein Binder 2 Tage getragen werden kann und danach von den Eltern entdeckt wird und dann weggeschmissen wird. Weil davon hat halt niemand wirklich was. Und
ja, sind das dann tatsächlich auch die überwiegende Zahl der Jugendlichen, die sagen, sie... Also die nicht nur sagen, hier, das ist einfach zu teuer für mich gerade in einem normalen Setting, sondern auch hier, wir müssten irgendwelche Vorkehrungen treffen, was das angeht.
Also ich glaube, hauptsächlich sind es tatsächlich Leute, die haben beide Probleme. Also auch, dass sie sich schon teilweise auch schon versucht haben zu outen und die Eltern halt einfach sehr negativ drauf reagiert haben. Es ist meistens auch so der erste Satz, den ich dann lese, so, ja, meine Eltern unterstützen mich nicht.
Inwieweit kannst du quasi dann deine Erfahrungen auch teilen, weil es bei dir selber auch nicht so einfach war? Oder war das bei dir eher okay, wenn ich das fragen darf?
Ja, alles gut. Ich würde sagen, bei mir ist es eher allgemein eine schwierige Situation gewesen, da bei mir zu Hause selber noch andere Themen mitgespielt haben. Wo ich es jetzt, ich meine, damals, wenn du 13 warst, hast du allgemein eine andere Sicht auf Dinge. Und jetzt im Endeffekt, wo ich mittlerweile 21 bin, denke ich, es hätte nicht unbedingt besser laufen können damals in meiner Situation mit meinen Eltern und meiner Mutter. Also ich selber habe, sage ich mal, keine guten Erfahrungen gemacht im Thema Outing, egal ob jetzt dass ich mich als schwul geoutet habe. Oder obwohl, ich glaube tatsächlich, das war kein Problem. Eher, dass ich selber immer das Gefühl hatte, für mich treffen beide Geschlechter halt auch vom Körperlichen. Und das dann irgendwie zu kommunizieren, wo du selber mit 13 noch gar nicht davon weißt, dass es intergeschlechtlich gibt in meinem Fall. Und bei mir war es dann halt auch so, ich war dann auch bei Ärzten, wo man sich dann ja Hilfe erhofft und jemand, der Ahnung davon hat, wo du dann aber, ich wurde damit ja konfrontiert, ja, es könnte sein, aber ich glaube nicht, dass das bei dir irgendwie Thema ist und das mir dann eher unterstellt wurde. Ich hätte andere psychische Erkrankungen und deswegen könnte intergeschlechtlich bei mir gar nicht Thema sein, obwohl eine körperliche, ich sag mal jetzt, Erkrankung oder Störung ja gar nichts mit der Psyche zu tun hat. Und
Woran hast du das dann festgemacht, dass du das vermutet hast? Weil den Gedanken finde ich total krass.
weil ich sag mal, also gut, du weißt nicht, wie die Pubertät bei anderen verläuft, aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwie entwickeln sich die Leute um mich herum anders als ich selber. Und du hast halt, als ich mich dann halt mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe, auch auf das Trans-Thema, und zuerst dachte ich so, ja, Trans, das klingt sinnvoll bei mir, aber desto mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, da dachte ich immer so, irgendwas stimmt hier halt immer noch nicht. Auch wenn ich mich jetzt als trans bezeichnen würde, habe ich eine lange Zeit gemacht, aber ich habe mich halt nie wohl damit gefühlt, weil ich halt immer im Hinterkopf hatte, irgendwie bin ich noch nicht da angekommen, wo ich denke, dass was nicht stimmt, in Anführungszeichen.
Ja, würdest du tatsächlich nicht nur jetzt dein biologisches Geschlecht als inter bezeichnen, sondern für dich ist einfach auch deine Geschlechtsidentität ganz stark davon gekennzeichnet, dass du eben nicht männlich oder weiblich bist.
Also ich tatsächlich sehe, also mein biologisches Geschlecht ist halt offiziell intergeschlechtlich. Und ich sehe es halt auch ganz einfach dann sozusagen, wie eine Cis-Person halt auch sagt, sie ist Cis, sage ich halt, ja, ich bin Inter. Weil für mich ist das irgendwo ganz normal, auch wenn schwer zu erklären ist, dass ich irgendwo halt beide Geschlechter mehr oder weniger in mir trage und halt damit halt auch so lebe, dass ich mich selber halt auch so einstufen würde, dass ich irgendwo weiblich und irgendwo männlich bin.
Wo hat das Auswirkungen in deinem Alltag?
Tatsächlich gar nicht so viel, weil ich mittlerweile, ich sag mal, hauptsächlich eher als männlich wahrgenommen werde.
War das immer so?
Ist lustig. Ich glaube so wirklich vor meiner Pubertät, in Anführungsstrichen, weil meine Pubertät war viel zu früh da und hat viel zu schnell wieder aufgehört, mehr oder weniger. Ich war beispielsweise mit 11 oder 12 war ich schon ausgewachsen mit 1,57 Meter. Ja, ich meine, war toll, du warst in der Grundschule der Größte, ne? Aber irgendwann warst du halt der Kleinste, weil alle anderen sind auf einmal gewachsen und bei dir hat sich nichts mehr getan. Und ja, also so in der Grundschule und Jugendlichzeit, ich glaube, ich wurde teilweise männlich, teilweise weiblich gelesen. Habe mich tatsächlich selber, auch in der Kindheit, für mich war Geschlecht nie ein Thema, weil ich weiß nicht, also ich hatte gefühlt halt immer schon so im Hinterkopf, dass das Thema für mich nicht relevant ist irgendwie. Und dass es mir halt nicht unbedingt egal ist, aber es ist jetzt, ich weiß, es ist sehr schwer zu erklären.
Aber spannend, hast du dann nicht trotzdem irgendwie Druck verspürt, so von außen, wenn, weil es ja einfach, also so ganz kann man dem ja nicht entkommen, egal ob es für einen selber vielleicht nicht so ganz eine Rolle spielt, gerade als Kind in unserer Gesellschaft, die so viel in Rosa und Blau einteilt und das ist ein Mädchenspielzeug und das ist ein Jungenspielzeug und so.
Ja, also irgendwann hat es halt angefangen, dass wenn Leute mich hauptsächlich weiblich gelesen haben, dass mich das relativ aggressiv gemacht hat, weil ich es halt nicht nachvollziehen konnte, eben weil ich im Hinterkopf schon hatte, irgendwas stimmt in Anführungsstrichen mit mir nicht. Und ich denke halt, dass beides für mich zutreffend ist damals auch. Und war dann halt ja immer relativ sauer und habe dann auch angefangen, ich glaube mit 12, mich hauptsächlich maskulin zu kleiden. Eben auch mit dem Hintergedanken, dass Leute mich gefälligst männlich wahrnehmen sollen. Was teilweise geklappt hat, teilweise eben nicht.
Was mich tatsächlich in dem Zusammenhang auch total interessieren würde, auch mit dem Projekt, ist so, gibt es da irgendwie Reaktionen drauf, auf deine eigene Identität, wenn du sagst, du machst das zum Beispiel als, du bist zum Beispiel eben nicht trans, als eine Person, die wahrscheinlich ja hauptsächlich Transpersonen bedient mit ihrem Angebot? Oder hast du manchmal das Gefühl, dich da irgendwie rechtfertigen zu müssen für deine Arbeit? Dass zum Beispiel, indem du sagst, oh, ich bin aber inter, also mich betrifft es auch. Oder ist das eigentlich überhaupt gar kein Thema, welche Identität du hast?
Leute gehen tatsächlich immer automatisch davon aus, dass ich trans bin.
Das einfach dachte ich
weil
mir deren, nicht.
Ja, eben weil derer Meinung nach niemand anderes könnte so ein Projekt leiten.
Ja.
Und da denke ich mir dann immer so, Leute, fragt doch bitte erstmal nach, bevor ihr irgendwelche Vermutungen aufstellt, die ihr dann als Wahrheit deklariert. Und wenn ich dann halt sage, wenn mich jemand fragt und ich sage, nee, ich bin nicht trans, dann gehen die wiederum automatisch davon aus, ich bin cis. Und ich dann nur so...
Ja, krass, ja.
Und dann musst du... Und dann sage ich immer nur so, nee, schau mal, es gibt da noch was Drittes. Und dann... Das Problem ist auch teilweise, Transpersonen zu erklären, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt. Weil, weil deren Meinung, also deren Meinung nach nicht, aber die haben halt, ich sag mal, was im Kopf stattfindet. Und ich sag halt, mit meinem Körper stimmt halt was nicht so mit, ich weder als weibliches Geschlecht noch als männliches Geschlecht durchgehe. Vom biologischen Aspekt her. Und muss das dann halt teilweise wirklich erklären. Und die Leute, ich hatte tatsächlich schon Menschen, die haben mir das nicht geglaubt. Es waren zwar auch Jugendliche, wo ich es dann teilweise noch verstehen kann, aber ich finde es dann immer problematisch, dass die Person dann selber keinen Respekt anderen Personen gegenüber erbringt in dem Bereich, wollen aber selber als trans wahrgenommen werden und verstehen dann nicht, wenn andere dies nicht tun.
Ja. Wie gehst du damit dann um?
Ja, also wo ich dann merke, wo dann in Anführungsstrichen eine Diskussion einfach keinen Sinn macht, dann lasse ich es halt einfach. Weil die Person möchte dann in dem Bereich nichts lernen und dann lasse ich es halt so dann.
Ja.
Kann ich da halt nichts ändern.
Aber trotzdem total spannend, weil, also ich finde das immer wieder so interessant zu merken, dass das ja so ein kompletter Themenkomplex ist, wo man denkt, wenn eine Person aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung Diskriminierung erfahren hat und ständig das ja gewohnt ist, angezweifelt zu werden in irgendeiner Form, dass man dann das anderen Leuten gegenüber nicht auch irgendwie so macht. Und ich finde es immer wieder unglaublich spannend und auch ein bisschen schockierend eben zu hören, dass es ja trotzdem so weit verbreitet ist und inwieweit da halt auch einfach so eine riesengroße Unwissenheit in der Gesellschaft herrscht, die halt einfach macht, dass selbst innerhalb dieser Community Leute halt einfach ja bei Weitem nicht alles wissen.
Ich finde es auch immer problematisch. Also ich finde es okay, dass ich mich selber erklären muss, wenn Menschen sich nicht mit Inter auskennen. Aber ich finde es dann auch immer so doof, wenn es da Leute gibt, die sich dann immer so das Stück rausnehmen von wegen, ach so, ja, dann bin ich ja bestimmt auch Inter, weil ich bin ja dran. Und ich so, so läuft das nicht.
Okay, so. Das passiert auch.
Ja, und am Anfang, also, weil ich habe halt lange, ich sag mal, dafür gekämpft, dass die Ärzte sich wirklich darum kümmern, dass ich offiziell jetzt intergeschlechtlich angesehen werde. Und wenn du dann halt schon mit Ärzten aneinander geratest, weil die das nicht wahrhaben wollen, dass es sowas gibt, obwohl Ärzte eigentlich die Person sein sollten, die es wissen sollten. Und dann hast du halt noch so Leute, die dir das so ein bisschen, ich sag mal, runterreden wollen irgendwie von wegen, ja, wenn ich trans bin, dann kann ich auch inter sein. Und ich so, nein. Das sind zwei komplett verschiedene Aspekte. Weil es gibt intergeschlechtliche Personen, wie ich, die sich so fühlen, dass intergeschlechtlich halt hundertprozentig perfekt auch zu ihrer Geschlechtsidentität passt. Und es gibt halt auch welche, die wollen sich, die fühlen sich hundertprozentig männlich oder hundertprozentig weiblich. Was halt aber auch nochmal Sachen sind, wie man sich eben fühlt.
Ja,
und dann versuche ich halt immer den Transleuten zu erklären, du fühlst dich ja auch männlich, obwohl du das Geschlecht als weiblich als Geburt bekommen hast. Und es ist halt ein Vorgang, der, ich sag mal, im Kopf hauptsächlich stattfindet. Und intergeschlechtlich ist halt einfach biologisch.
Ja.
Das ist halt nichts, was du einfach mal so eben diagnostiziert kriegst, sondern was nun mal meistens auch mit gesundheitlichen Problemen hergeht.
Ja, wann wurde das dann bei dir tatsächlich auch diagnostiziert? Wie lange musstest du da kämpfen quasi für?
Also mit 12 kam die Verdachtsdiagnose, wo der Arzt aber meinte, ja, alles spricht zwar dafür, aber ist bestimmt bei dir nicht so. Und irgendwann war es bei mir halt so stark auch von der Depression her und alles, wo ich mich dann gezwungen habe, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen, weil es mir halt einfach so schlecht ging und ich mit dem Begriff Trans für mich selber halt auch einfach nicht klarkam, weil ich halt mich nie damit wohlgefühlt habe. Und habe dann, ich glaube mit 17, 18, nochmal das Gespräch mit meiner Mutter geführt, mir nochmal die ganzen Gesundheitssachen von damals rausgeben lassen und geguckt, was genau der Arzt von damals meinte, weil ich halt auch vieles verdrängt habe, weil ich mich selber mit dem Thema irgendwie nicht auseinandersetzen wollte, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich irgendwann einfach nur als verrückt dargestellt werde.
Ja.
Weil jeder halt meint, ja, dann stimmt halt psychisch mit dir was nicht, aber alles andere ist okay. Und ich glaube, mit 17 bin ich dann wieder zum Arzt gegangen, im endokrinologischen Bereich. Bin leider mit meinem Glück natürlich an jemanden geraten, der der Meinung war, ja, intergeschlechtlich gibt's nicht.
Krass.
Obwohl von Anfang an klar war, dass ich das haben möchte, dass ich das klarstellen möchte, ob das bei mir jetzt nun wirklich so ist oder nicht, damit ich halt auch selber damit klarkomme.
Ja, klar.
Und am Anfang wurde es halt auch positiv aufgenommen und dann bleibst du halt auch bei dem Arzt, beziehungsweise bei der Ärztin. Und als es dann darum ging, dass alles gemacht wurde, die ganzen Chromosomen und Gendefekt und so weiter. Und als ich dann da war und meinte so, ja, und was ist jetzt das Ergebnis? Ja, das Ergebnis liegt zwar vor, aber ich möchte jetzt bei Ihnen lieber nochmal einen Tumor ausschließen.
Okay.
Und ich so, wo kommt jetzt der Tumor her? Ja, ich finde es wahrscheinlicher, dass Sie einen Tumor haben, als dass Sie jetzt irgendwie intergeschlechtlich sind. Und ich so, Sie haben doch gerade gesagt, die Ergebnisse von vor 3 Monaten, oder wie lange ich warten muss, liegen jetzt vor. Dann gucken Sie doch bitte da rein, geben mir das und dann können wir gerne darüber diskutieren, ob ich jetzt ein CT mache, das ja auch nicht ungefährlich ist in so einem jungen Alter. Und wir nach dem Tumor gucken, von dem ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört habe.
Ja.
Und die Ärzte haben mir tatsächlich verweigert, mir meine Unterlagen, die mir zustehen, auszuhändigen. Und ich musste dann, also ich war erstmal komplett psychisch, komplett im Arsch, sag ich mal.
Ja, das glaube ich.
Weil ich damals schon nicht in einer guten, ja, psychischen Situation war. Und du hattest ja auch dann diese Hoffnung, dass das jetzt endlich geklärt ist und du weißt halt dann, was los ist. Und der Arzt dann halt vor dir ist und sagt, nö, ich habe das hier zwar vorliegen, aber ich zeige Ihnen das jetzt nicht.
Krass.
Und dann musste ich tatsächlich mich an die Kassenärztliche Vereinigung wenden. Habe denen gesagt, ich möchte zu der Ärztin nie wieder. Ich möchte aber meine Sachen, die mir zustehen, weil die Krankenkasse hat dafür auch nicht wenig bezahlt, weil so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, humangenetisches Gutachten wird auch ist sehr teuer und wird auch nur erstellt, wenn wirklich ein Verdacht auf irgendwas besteht.
Ja, klar.
Und dann hat das, ich glaube, innerhalb ein ganzes Jahr oder so hat der ganze Scheiß gedauert, bis ich damals zu meinem Ergebnis kam.
Krass.
Und das Problem war, mir wurde das nicht ausgehändigt, weil, also von der Krankenkasse, weil, ja, wie sagt man, man braucht psychische Begleitung in Anführungsstrichen, also ein Humandiagnostiker, der dir halt auf alles eine Antwort geben kann, weil manches, was so festgestellt werden kann als Gendefekte, sind halt keine positiven Sachen. So, das hätte eigentlich schon vorher stattfinden müssen, dass ich ein Beratungsgespräch bei so jemandem kriege, bevor es überhaupt entschieden wird, dass nun mal ein diagnostisches Gutachten gemacht wird. Hat die Ärztin aber nie gemacht. So, also, ich habe Anfang des Jahres angefangen. Ich warte dann schon, ja, ich glaube, in dem Jahr wurde ich dann entweder 18 oder 19. Wir hatten schon Dezember, ich weiß das noch. Und du telefonierst dann hier rum, um einen anderen Arzt zu finden, ne? Und Ärzte finden, die mal Zeit haben, ist jetzt nicht so gut in Deutschland. Dann habe ich überlegt, ob ich jetzt in die Endokrinologie gehe, wo ich schon mal mit 12 war, wo ich mich aber so unwohl gefühlt habe. War mir aber zu dem Zeitpunkt egal, weil ich wollte jetzt wissen, was los ist. So, die Endokrinologie hatte schon dicht gemacht. Die Ärzte haben mich schon woanders hin verteilt. Also meine Mutter hat dann alles Mögliche durchtelefoniert und überall hieß es so, ja, Wartezeit von mindestens 8 Monaten. Und irgendwann Gott sei Dank, durch Zufall ist ein Termin frei geworden und dass ich genau in dem Monat dann noch zu einem anderen Endokrinologen gehen konnte,
Okay.
die dann überraschenderweise auch genau mit meiner Diagnose auch Erfahrung hatte
Ja, sehr gut.
und hatte dann von ihr gesagt so, ja, das, worauf Verdacht bestand, wurde auch bestätigt mit dem Gendefekt. Gutachten da. Also, dass bei mir halt unter anderem 2 Gendefekte vorliegen und einer halt davon für die Intergeschlechtlichkeit verantwortlich ist. Und hatte dann halt auch noch den Beratungstermin danach dann bei der Human, ja, für die Dame halt, die sich damit auskennt, ich hasse diese langen Wörter. Und die dann halt auch meinte, so, ja, ab heute müssen Sie dann aber auch Medikamente nehmen. Und ich so, hä? Ja, Ihre Nebenniere funktioniert maximal nur noch zu 10%, der Rest ist
Ach,
kaputt.
krass.
Ja, hätte man das im Kindesalter oder so festgestellt, dann würde jetzt noch funktionieren, aber das Glück hatte ich nicht.
Das ist ja verrückt. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich so ein Riesenthema, dass so viele von diesen Gendefekten und so ja nicht nur eben zu intergeschlechtlichen Geschlechtsmerkmalen führen, sondern eben auch zu ganz anderen Sachen, weswegen das überwacht werden sollte in irgendeiner Form. Ich finde es total spannend, weil das so das Gegenteil ist von der im Babyalter wurde das schon festgestellt und dann irgendeine angleichende Operation vorgenommen, die dann macht, dass ganz viele Intergeschlechtliche ja auch ihr Leben lang Hormone nehmen müssen oder irgendwelche anderen Medikamente. Und das ist so dann irgendwie das Gegenteil von viel zu spät festgestellt und hätte auch irgendwie Medikamente gebraucht. Und eigentlich ist alles einfach nur ein Problem von viel zu wenig Aufklärung, was dieses Thema angeht und viel zu wenig Verständnis für das gesellschaftliche Thema, was irgendwie auch dahinter steht.
Ja, und was mich halt im Nachhinein auch, ich sag mal, schockiert hat, dass die Ärzte eventuell nicht wahrhaben möchten, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt, ist das eine.
Ja.
Aber wenn die dann von ihrer Arbeit her wissen müssen, dass da eventuell dann noch weitere Krankheiten mit reinspielen, die eventuell tödlich sein könnten, wie es in meinem Fall gewesen sein könnte, da finde ich es dann so unverantwortlich, da
Ja,
nicht zu machen.
total.
Weil, weißt du, ich bin voll happy eigentlich zu diesem Beratungsgespräch gegangen, weil ich dachte so, ja, jetzt kriegst du die Bestätigung, weil ich das dir vorher vom Arzt schon bekommen habe, dass ich halt Inter bin. Und die Dame sagt dann so, ah, da können Sie ja Glück haben, dass Sie noch leben, ne? Und ich so, was?
Was hättest du dir gewünscht, so in der ganzen Brimborium?
Tatsächlich schon, als die Verdachtsdiagnose damals mit 12 kam, dass nicht nur mir das gesagt worden ist, sondern auch meiner Mutter erklärt worden wäre, es wäre wichtig, das jetzt schnell zu klären, weil mir wurde halt gesagt, ja, höchstwahrscheinlich ist es das gar nicht, wo ich mir dann dachte, ja, warum soll ich jetzt die ganze Untersuchung machen? Weil allein schon, als ich mich damit 18 damit entschieden habe, das Ganze zu machen, ich war halt ein halbes Jahr ging das alles, weil von einem Test zum anderen und oh, es war so anstrengend.
Das glaube ich.
Ja, es wäre einfach allgemein besser gewesen, einen Arzt zu haben, der sich damit auskennt, sich damit beschäftigen möchte und die halt auch sagt, es gibt da eventuell auch noch gewisse Sachen, die man beachten muss, eben, dass irgendwas mit ihren Organen nicht stimmt oder dass sie jetzt lebenslang Medikamente nehmen müssen und alles. Darauf wurde man halt gar nicht vorbereitet.
Ja. Weißt du im Nachhinein, ob es da irgendwie Ressourcen gibt, wo man rausfinden kann, wer Ärzte sind, die sich damit tatsächlich auskennen?
Also im Interbereich tatsächlich nicht. Ich weiß, es gibt
Krass.
eine Facebook-Gruppe. Da werden auch welche empfohlen. Ich war auch damals mit jemandem in Kontakt, habe aber sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit jemandem, der empfohlen wurde. Auch von jemandem, ich habe mich damals halt an so eine Facebook-Gruppe gewandt, die ganz klein war, weil intergeschlechtliche, ne? Viele wissen bis zum bestimmten Alter wie ich nicht, dass es sind. Und habe dann auch jemanden kennengelernt, mich mit dem Menschen sehr gut angefreundet und habe dann halt auch gefragt, ob die Person eventuell jemanden kennt, der sich auskennt im medizinischen Bereich und mir weiterhelfen könnte. Und habe mich dann auf Empfehlung dessen an die Person gewendet. Und ja, damals hieß es, ja, ich soll besser sagen, dass ich trans bin, weil das viel einfacher ist als intergeschlechtlich und soll mich nicht so anstellen, weil ich halt offen meinte, ich bin nicht trans, warum soll ich mich dann so geben? Ich würde mich ja nur selber belügen. Mhm. Das ist für mich das Gleiche, als wenn jemand schwul ist und dem gesagt wird, ja, tu halt einfach so, dass du Hete bist.
Ja, klar.
Und
absolut.
Da war die Ärztin dann halt auch bei mir unten durch. Und ich dachte halt auch nicht, dass sowas von jemandem erfahren wird, der halt auch noch für intergeschlechtliche Menschen empfohlen wird.
Ja.
Und irgendwann hast du halt auch kein Vertrauen mehr den Ärzten.
Im Endeffekt bist du dann ja eine von den sehr wenigen Personen, auf die die ganze Entscheidung zum sogenannten dritten Geschlecht tatsächlich zutrifft, ne? Ist das für dich eine Option, da dann tatsächlich auch einen Antrag zu stellen auf zumindest Eintragung in deiner Geburtsurkunde und wo auch immer die dann überall hingehen, das tatsächlich anzupassen? Oder hast du das schon gemacht?
Die Antwort könnte länger dauern.
Okay.
Und zwar, ich würde es tatsächlich besser finden, wenn es irgendwann in der Gesellschaft mal anerkannt wird, dass es eventuell wirklich den Geschlechtseintrag intergeschlechtlich geben würde. Damit würde ich mich beispielsweise viel wohler fühlen, finde aber tatsächlich da ja auch Personen, die nicht binär über Umwege trotzdem an den Geschlechtseintrag kommen. Ich finde, für beide sollte es einen separaten Geschlechtseintrag geben. Das ist so meine persönliche Sicht, weil ich würde mich jetzt nicht mit einem Geschlechtseintrag wohlfühlen, wo ich auch weiß, dass diesen nicht-binäre Personen haben. Einfach, weil ich weiß, dass die Person, mit denen ich dann zu tun habe, die dann, ich sage jetzt von beruflicher Seite oder von schulischer Seite oder wie auch immer, die gehen dann meines Erachtens automatisch davon aus, ach, die Person ist bestimmt nicht binär, weil es gibt ja nicht viele intergeschlechtliche Leute. Und dann müsste ich mich wieder erklären und ich bin es so leid, mich zu erklären.
Ja.
Deswegen, ich würde einfach einen intergeschlechtlichen Eintrag besser finden, aber würde den höchstwahrscheinlich auch nicht annehmen, da ich weiß, wie viele Probleme es gibt.
Okay.
Weil ich bin zwar aktuell, zumindest auch für die nächsten Jahre, höchstwahrscheinlich erwerbsunfähig durch mehrere Behinderungen, aber ich war davor trotzdem mehrere Wochen arbeiten und habe vorher wirklich beim Vorstellungsgespräch direkt gesagt, ich möchte so und so angesprochen werden, ich möchte am liebsten in eine Umkleide, wo keine Menschen sind. Weil ich fühle mich weder bei den Frauen wohl noch bei den Männern. Allein schon, weil du weißt immer nicht bei den Männern, wen du so um dich hast. Und ich finde es da ganz problematisch. Und bei den Frauen das Gleiche. Weil ich werde als männlich gelesen, da möchte mich niemand haben.
Ja, klar. So.
Und ich will selber nicht unangenehm mich fühlen, noch will ich das andere sich wegen mir unangenehm irgendwie fühlen. Und das wird dann soweit geklärt. Es wurde dann gesagt, so, ja, ich werde in die Männerumkleide gehen. Ich so, toll, ich freue mich. Aber fühle mich irgendwo immer noch besser als zu den Frauen. So, dann bin ich da angekommen. Erstmal wurde ich mit dem falschen Pronomen angesprochen. Und dann wurde darauf bestanden, dass ich doch bitte in die weibliche Umkleide gehe.
Okay.
Was ich am schlimmsten fand, anstatt dass mit mir unter vier Augen gesprochen wird, war dann die Dame, die für uns in Einführung zuständig war, kam dann die aktuellen Schichtleiter dahin, haben mit ihr geredet, aber halt nicht mal eben in einem Büro unter sechs Augen in dem Fall, sondern mal eben so 2 Meter von uns allen, die gerade gearbeitet haben, entfernt. Und haben mich halt auch immer wieder angeguckt. Und ich wusste schon so, oh toll, jetzt geht's um dich, super. Kann ich den Erdboden verschwinden? Und ja, dann haben sie so sich mit mir geredet, so, ah ja, das tut uns voll leid. Wir wussten gar nicht, dass du die Person bist. Wir hatten mal eine Transperson und der hatte einen Bart und der sah ja voll männlich aus und du bist ja so klein und hast jetzt nicht so eine männliche Statur und ich nur so. Ja. Fragen kostet ja auch nichts, ne?
Und alle Transpersonen sehen gleich aus.
Ja, das sowieso. Und ich so, ja, erstens, ich bin nicht trans. Zweitens, einfach mal mich fragen. Ich glaube, da kann man ganz viel sehr schnell klären. Ja. Bin ich erst 3 Jahre später gefühlt. So. Und dann haben sie sich entschuldigt und haben da voll das Terz draus gemacht. Und ich so gesagt, einfach Entschuldigung, tut mich in die Männerumkleidung und alles ist gut. Wir müssen dann nie wieder drüber reden. Ja, war natürlich nicht so. So, die Dame hat sich dann 12 Minuten mal jeden Tag bei mir entschuldigt, hat mich aber trotzdem auch noch mit dem falschen Pronomen natürlich angesprochen. Und in einer Männerumkleide wurde ich genauso komisch angeguckt wie in einer Frauenumkleide. Ich habe dann immer geschaut, dass ich da hingegangen bin, bevor alle Schluss gemacht haben oder nachdem alle dienstfrei hatten. Und dann hat es irgendwann angefangen. Weißt du, wir reden hier von erwachsenen Leuten. Ich war 18 zu einem Zeitpunkt. Die waren alle 30 plus. Und dann haben die irgendwann angefangen so zu reden. Und du hast das halt immer wieder gemerkt. Und haben mich dabei angeguckt. So, ja, nee, aber die war doch bei mir in der Frauenumkleide, also ist sie doch eine Frau. Nee, der ist doch jetzt bei uns in der Männerumkleide, ist doch ein Mann. Und du stehst daneben und willst halt eigentlich einfach nur arbeiten.
Ja.
Und dann kam halt, irgendwann kam dann in der Gruppe zu mir so, ja, also wir wollen jetzt einfach mal wissen, bist du jetzt Mann oder Frau? Und ich so, Mann. Ich hatte einfach keinen Bock, mich irgendwie mit intergeschlechtlich rechtfertigen zu müssen.
Ja.
Und dann, ja, aber du warst so nach vorne Dingens und ich so, ja, war halt ein Fehler, passiert halt, ist halt so, können wir jetzt bitte nicht drüber reden, danke. Ja, und die so, ja, aber warst du schon immer ein Mann? Und ja, ich kenne ja auch jemanden, ja, von da und da ist ja auch jemand trans, ja, aber wir unterstützen dich auch voll, also ist voll okay, wenn du jetzt sagst, dass du trans bist und so. Und ich stehe da einfach nur und denke mir nur so, Leute, was zum Teufel geht euch das an?
Ja,
Weißt du, von
genau.
erwachsenen Menschen, 30 plus, und du willst einfach, weißt du, mein erster Job und ich war schon nervös genug, weil ich halt unter anderem auch Autist bin und ich komme sowieso mit Menschen nicht so gut klar, wenn alle auf mich reinreden und du weißt ja überhaupt gar nicht, was los ist. Und ich glaube, das war so wirklich der schlimmste Zeitpunkt in dem Jahr. Und ich hatte halt kurz vorher den ganzen Scheiß mit dem Tag am Hals. Aber ich glaube wirklich, das war noch mal schlimmer als das mit den Ärzten irgendwie für die Psyche so.
Ja, was würdest du dir da, im Endeffekt auch wieder die Frage, was würdest du dir wünschen für einen Umgang mit dir?
Dass die Leute, auch wenn sie Fragen haben, diese in einer vernünftigen Atmosphäre und einem vernünftigen, sicheren Raum fragen. Und halt das Gleiche, wie es auch bei Transpersonen ist. Man fragt bestimmte Fragen einfach nicht. Weil mein Körper geht halt nur mich an und das war's.
Ja.
Weil du gehst ja auch nicht öfter, du gehst ja nicht auf eine Straße, fragst den Erstbesten, ja, wie ist denn das jetzt bei deinen Genitalien? Hast du jetzt einen Penis oder nicht?
Genau, das denke ich mir halt auch immer. Also ich verstehe auch nicht so ganz, wie man auf die Idee kommt, dass da irgendwo so ein Punkt der Menschlichkeit ja irgendwie verloren geht, gefühlt, weil, also wie kann man das denn sonst erklären, dass Leute einfach denken, das ist okay, über solche Sachen zu reden? Sonst bei so vielen anderen Themen kommt in unserer Gesellschaft, oh nee, da darf man ja nicht drüber reden. Und wenn es nur Fragen über Geld sind, die ja bei uns absolut tabu sind. Aber in dem Kontext darf man auf einmal über Genitalien reden? Das ist für mich also ich verstehe es einfach nicht. Und ich bin noch nicht mal von diesen Fragen betroffen.
Und ich fand es halt auch in dem Kontext voll komisch, weil ich war damals halt wirklich 18 und erwachsene Menschen mit über 30 fragen einen 18-Jährigen solche Fragen. Da habe ich immer so einen,
Noch
keinen schönen
mal
Beigeschmack.
eine andere Nummer, ja. Das
Ja,
stimmt wohl.
und irgendwann, wirklich, ich war irgendwann so angepisst. Ich habe irgendwann gesagt, so, ach ja, wenn ihr noch Fragen habt, übrigens, ich bin schwul, ich mache jetzt meine Arbeit hier weiter. Und als ich gesagt habe, ich bin schwul, so viele wollten nichts mehr mit mir zu tun haben.
Hui. Was ist für dich daraus die Schlussfolgerung jetzt? Würdest du es für dich behalten, komplett alles beim nächsten Mal, wenn du noch mal in ein Arbeitsumfeld gehen würdest?
Ja, auf jeden Fall allein schon für mich halt, damit ich halt in einem sicheren Bereich bin, sag ich mal.
Ich weiß nicht, ich finde es einfach unglaublich wichtig, so Geschichten zu hören, weil ich das Gefühl habe, also zum einen dieser Themenbereich ist halt sowieso noch einfach gar nicht da in der öffentlichen Diskussion. Und wenn dann immer als sowas wie, boah, das sind doch eh Mutationen, das ist alles vollkommen unnormal. Und also ich kann mir ehrlich gar nicht vorstellen, was das heißt eben für den Alltag. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sonst ja immer so gern gesagt wird, wie offen die deutsche Gesellschaft ist für Homosexualität und wie emanzipiert wir alle sind und wir haben ja alle überhaupt nichts dagegen und so weiter. Und solche Geschichten zeigen halt einfach immer wieder, dass wir da noch so weit zu gehen haben. Also ich meine, bei dir ja dann wirklich auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und danke, 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 dass du das hier teilst. Ich finde es auch so krass, weil ich ja mich selber so viel mit diesen ganzen Themen beschäftige, ne? Und ich so viele Interviews zum Beispiel mit Transpersonen schon gehört habe, in allen möglichen Formen. Aber die Interviews mit Interpersonen, die ich gehört habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und ich meine, wie fühlt sich das auch für Interpersonen an, wenn man quasi sich eben selber ja nie irgendwo mal hört und wahrnimmt als Person, die existiert?
Ich finde es bei Inter tatsächlich auch schwer, sowas an, ich sag mal, Dokumentation oder so gibt auch im deutschsprachigen Raum. Ich gucke mir die meistens gar nicht an, beziehungsweise immer nur so die ersten paar Minuten und dann merke ich so, tut mir nicht gut, weil meistens geht es teilweise einfach nur um die Neugier der Menschen im Bereich, ja, wie ist denn der Körper von einer Interperson etc. pp. Und der Fokus liegt halt gar nicht darauf, wie man lebt, sondern einfach nur, ja, wie ist der Körper und alles. Und du denkst dir halt zum Hinterkopf so, es wird halt nicht darüber geredet, welche Probleme man alle so allein in der Gesellschaft hat als Interperson. Sei es jetzt Mobbing oder solche sehr unangebrachten Fragen.
Dann wäre für mich tatsächlich die nächste Frage, wo findet man dich und deine Arbeit? Das verlinke ich dann natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und wie kann man dir helfen potenziell?
Also das Projekt findet man hauptsächlich aktuell bei Facebook. Da poste ich halt auch hauptsächlich so die Kleidung etc. unter Transhealth-Projekt. Ansonsten bin ich, beziehungsweise ich versuche es, in Instagram aktuell, zumindest in der Story, immer so aktuelle Informationen und so zu posten. Und ja, also wenn man das Projekt allgemein erreichen möchte, so als Anfrage oder auch wenn man was spenden möchte, dann ist es meistens einfach über WhatsApp, Telegram oder E-Mail. Weil da antworte ich wesentlich schneller als bei Facebook.
Spenden nimmst du momentan an?
Jein. Also ich nehme immer gebrauchte Hilfsmittel an, von Binder bis Packer bis Silikonbrüste etc. Kleidung tatsächlich aktuell nicht, weil mir der Platz ausgegangen ist. Ich stapel schon.
Und hast du das alles in deinem Zimmer?
Ja, alles im Wohnzimmer. Krass. Ich bin froh, dass ich seit über einem Jahr alleine wohne und nicht mehr bei meinen Eltern. Weil ich glaube, irgendwann wäre mein damaliges Kinderzimmer kein Kinderzimmer mehr gewesen.
Wohnen in einem Lager.
Genau so. Nee, ich hoffe aktuell, dass ich nächsten oder übernächsten Monat ein neues Regal kaufen kann fürs Wohnzimmer, damit ich die Boxen dann auch da reinschieben kann. Weil dann hätte ich wieder genug Platz, um wieder Kleidungsspenden anzunehmen. Und ansonsten, wenn man das Projekt, jetzt sagen wir mal, nicht mit Sachspenden unterstützen kann, kann man auch über die Amazon-Wunschliste was kaufen. Und zwar schreibe ich da sowieso immer hin, was gerade am meisten gebraucht wird. Also sei es gerade Kartonagen, Klebeband, Sachen für einen Drucker, damit ich die Paketscheine drucken kann, oder auch Hilfsmittel, die man darüber kaufen kann, gebe ich dann natürlich kostenlos weiter.
Ja, also an alle ZuhörerInnen, ihr hört, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie ihr dem Projekt helfen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und AJ ist da in den sozialen Medien auch relativ eindeutig immer, wenn was gebraucht wird und so weiter. Und damit hätte ich quasi die Abschlussfrage nur noch. Ich mache ja hauptsächlich tatsächlich Fortbildungen und Workshops für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. Und mich würde total interessieren, was du mir gerne mitgeben würdest. Egal, ob das eine Nachricht ist, ein Lerninhalt, eine Bitte an die Menschen, denen ich mehr über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beibringe. Gibt es irgendwas, was du mir mitgeben möchtest?
Ich glaube, ich hätte nur so eine Nachricht für Menschen. Und zwar, dass man so seinem Gegenüber immer offen gegenüber sein sollte. Auch wenn man beispielsweise selber einen Hintergrund hat, der im LGBT-Bereich ist, weil man ja immer andere Erfahrungen mitbringt. Und ich so die Erfahrung gemacht habe, dass manche eventuell dann die Anforderungen an anderen stellen, dass sie ähnliche Sichten haben und ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben, die viele Jüngere beispielsweise noch nicht gemacht haben. Und dass man immer offen jedem gegenüber ist im Bereich, wie man jemanden unterstützen und helfen kann.
So, das war's schon wieder. Für mich waren es unheimlich viele spannende Themen. Ich hätte auch so viel anderes gerne noch angesprochen, gerade was die Überschneidung von Autismus und Intergeschlechtlichkeit, Geschlecht und so weiter angeht. Ich glaube, da wäre noch ganz viel drin gewesen, aber ich habe mir ja vorgenommen, diese Folgen nicht mehr so lang zu machen, deswegen habe ich es an der Stelle stehen lassen. Was AJ aber im Nachhinein tatsächlich gerne noch loswerden würde, sind ein paar Kleinigkeiten zum Projekt. Zum einen ist er neben Facebook und Instagram auch ab und zu auf Twitter und TikTok zu finden, aber nicht ganz so aktiv. Alle Informationen, wo man ihn finden kann, packe ich dann auch nochmal in die Shownotes. Zu den Health Kits selber ist es ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass natürlich da nicht einfach irgendwie alles drin ist, sondern alle Personen, die ein Health Kit bestellen, sich das ganz individuell nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Es können sich natürlich auch sehr, sehr gerne Eltern melden von Transjugendlichen. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn da Eltern dabei sind, die das Ganze unterstützen und irgendwie dabei helfen wollen, ihre Kinder so auszustatten, dass es ihnen damit gut geht. AJ verdient mit dem Ganzen keinerlei Geld. Alles, was er in irgendeiner Form einnimmt, wird weitergegeben, entweder an hilfsbedürftige Personen oder eben an die Shops und geht an Versand und Verpackung und alles sowas. Kleidung und Make-up stellt er tatsächlich in der Regel erst auf WhatsApp. Also wenn ihr wirklich an sowas Interesse habt, am besten ihm wirklich dann einfach mal schreiben. Auf Facebook landet dann meistens nur das, was quasi übrig geblieben ist. Und ihr könnt das Projekt natürlich auch sehr gerne unterstützen mit zum Beispiel Gutscheinen, die dann weitergegeben werden an Personen. Egal, ob das jetzt von Kleidungsläden ist oder von Hilfsmittelshops direkt. Da gibt's, glaube ich, ganz viele Arten und Weisen. Und AJ hat dann im Prinzip die Personen an der Hand, denen das vielleicht was bringen könnte. Das war, glaube ich, genug. Ich mache es jetzt auch tatsächlich ganz kurz für den Rest. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, sehr gerne teilen, anderen Leuten davon erzählen, anderen Leuten vom Podcast erzählen, vielleicht einen Kommentar bei Apple Podcasts hinterlassen, das hilft unheimlich. Und lasst mich einfach wissen, wie es euch gefallen hat. Ich habe tatsächlich gestern schon die nächste Folge aufgenommen. Die nächsten drei, glaube ich, sind gerade in Planung und haben zum Teil auch schon Aufnahmetermine. Also es steht jetzt wirklich einiges an und ich bin auch total gespannt, wie es weitergeht und habe total viele spannende Leute, denen ich jetzt spreche und sprechen werde und freue mich total drauf, das mit euch teilen zu können. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und alles Liebe. Passt auf euch auf.